Liebe Geschwister, ich freue mich, kurz vor meinem Urlaub euch noch einmal eine Predigt halten zu dürfen. Und passend natürlich zu dem Feiertag der letzten Woche, es geht um Christi Himmelfahrt. Und ich hoffe und denke, dass ihr dabei nicht nur an das Grillen gedacht habt, an das herrliche Wetter, die Ausflüge, sondern dass da wirklich etwas von der Bibel her zu feiern ist. Nämlich, dass Jesus gen Himmel aufgefahren ist. Ja, der Vatertag. Ich weiß, die konservativen Christen haben ja damit so ein gewisses Problem. Das ist doch Christi Himmelfahrt und nicht Vatertag. Ja, da haben sie natürlich schon recht. Aber ein Chat von meiner Familie brachte mich doch auf den glorreichen Gedanken. Moment mal, Jesus ist doch zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren. Also wenn das mal nicht ein Vatertag ist, stellt euch mal diese Wiedersehensfreude vor. Also ich denke, man kann zu Christi Himmelfahrt durchaus auch Vatertag feiern. Natürlich in dem Bewusstsein, dass Jesus zu seinem Vater in die Herrlichkeit zurückging. Ich möchte ganz gerne mit uns in diese Bibeltexte einsteigen, die uns genau von dem berichten, wie das damals vor ungefähr 2000 Jahren geschehen ist. Und es gibt da ein paar Texte in der Bibel. Den ersten, kurzen, finden wir im Markus-Evangelium ganz am Ende, Markus 16, die Verse 19 und 20. Da heißt es: Und der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber, damit sind die Jünger gemeint, zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Kurz und bündig, so bei Markus. Ich blätter jetzt weiter in das Lukas-Evangelium. Auch da ist es am Ende des Lukas-Evangeliums, ganz am Ende. Und das sind diesmal drei Verse. Lukas Kapitel 24, Abvers 50. Er führte sie aber hinaus bis gegen Bethanien. Klar, es geht wieder um Jesus und seine Jünger. Und er hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, da schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Kurz und bündig. Ein klein wenig ausführlicher war es hier schon als bei Markus. Und jetzt kommt natürlich die ausführlichste Begebenheit. Und die meisten von euch wissen schon, es handelt sich um Apostelgeschichte, Kapitel 1. Die ersten Verse in diesem Kapitel, die ich uns ganz gerne vorlesen möchte. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4 bis Vers 14. Das ist der ausführlichste Bericht über Christi Himmelfahrt und wir merken, dass dieser große Feiertag, dass dieses Ereignis eine Brücke schlägt zwischen den Evangelien und zwischen der Apostelgeschichte, zwischen der Zeit Jesu auf dieser Erde und zwischen der Zeit der Gemeinde. Es ist ein Schwellenereignis, etwas, was das Alte mit dem Neuen verbindet, mit unserer jetzigen Zeit und deshalb enorm wichtig. Ich lese. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, wie der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Und als sie gespannt zum Himmel blickten, Wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und jetzt kommt die Teilnehmerliste. Sowohl Petrus als auch Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Als Zimmermann habe ich gelernt, Baupläne zu lesen und auch zu verstehen. Da gibt es viele Striche und Zahlen, Schraffierungen, Maßangaben, unterschiedliche Maßstäbe, verschiedene Querschnitte und Ansichten, manchmal sogar Detailskizzen. Und das, was für den Laien manchmal furchtbar kompliziert und unverständlich aussieht, das eröffnet aber dem Fachmann ein wunderbar herrliches Bild von dem Ganzen, das eines Tages in ganzer Pracht für jeden sichtbar sein wird. Nun, so wie es mit dieser Bauzeichnung manchen geht, dass das für sie so verschwommen ist, etwas, was man nicht so richtig versteht und fassen kann, sich das nicht so vorstellen kann, so geht es vielen Menschen, wahrscheinlich den meisten, mit der Botschaft der Bibel, mit dem Evangelium. Es ist ihnen eine unverständliche und verworrene Sache. Sohn Gottes, Jungfrauengeburt, Kreuz und Versöhnung, Auferstehung, Himmelfahrt. Das scheint für viele lauter verworrener, dogmatischer, mittelalterlicher Kram zu sein. Nun, das ist es ja nicht. Und ich möchte ganz gerne mit uns heute eintauchen in diese rätselhafte Wolke, die für manche auch an Christi Himmelfahrt verdeckt, was die tatsächliche Bedeutung dieses Festtages für uns Christen ist. Ich konzentriere mich dabei auf den kürzesten Bericht, den wir von diesem Ereignis von Christi Himmelfahrt in der Bibel finden, nämlich auf den Bericht aus dem Lukas-Evangelium. Und da heißt es ja kurz und knapp in zwei Versen: Und es geschah, da er Jesus sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Das ist alles. Er schied von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Und der Nachsatz über die Jünger heißt dann: Sie aber beteten ihn an und kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude. Versuchen wir uns das mal bildlich vorzustellen. Jesus, er steht auf einem hohen Berg mit seinen Jüngern. Er hatte eben die Hände erhoben zum Segen über sie, und da geschieht etwas Unerhörtes, etwas Erschütterndes. Eine Wolke umhüllt ihn und nimmt ihn auf und trägt ihn empor. Vor den Augen der Jünger. Der Herr, er geht in die Welt zurück, aus der er gekommen war, in die Herrlichkeit zu seinem Vater im Himmel. Und dieser Bericht, er liest sich so nüchtern hier bei Lukas. Er schied einfach von ihnen und fuhr auf den Himmel. Und dann dieser merkwürdige Satz: Die Jünger gingen von dort weg, wieder nach Jerusalem, mit großer Freude. Moment, ich dachte, das ist ein Abschied. Und Abschied nehmen ist wie sterben. Jeder lässt ein Stück von sich zurück. Oh, furchtbar, oh, traurig, oh, bedrückend und beklemmend. Mit großer Freude? Was war geschehen? Waren sie endlich ihren Chef los, der das Sagen hatte, der das Kommando führte? Nein, so haben sie nicht über Jesus gedacht, ganz sicher nicht. sondern ich denke, sie haben nach diesen 3 Jahren Berufsausbildung, nach diesen 3 Jahren Jüngerschaftsschule endlich verstanden, was tatsächlich passiert ist. Er schied von ihnen. Ich denke, auch für uns muss das ein klein wenig enthüllt werden. Und ich möchte es tun mit den 3 fehlenden Sätzen der Himmelfahrtsgeschichte, die auch Wilhelm Busch, der bekannte Jugendpastor aus Essen, im Jahr 1944, in dem Kriegsjahr, predigte. Die 3 fehlenden Sätze der Himmelfahrtsgeschichte. Und der erste fehlende Satz, wieso taucht er auf einmal hier auf? Der erste Satz ist, er schied von ihnen, und was wir hinzufügen sollten ist, um im Geist immer bei ihnen zu sein. Die Jünger, sie hatten in den 40 Tagen nach der Auferstehung einen intensiven Unterricht gehabt bei Jesus. Und das eine große Lernziel, das ja auch schon vorher das Ziel ihrer Ausbildung war, was Jesus ihnen beibringen wollte, hieß ja, liebe Jünger, ihr müsst meine Worte ganz ernst nehmen. Wie oft habe ich euch gesagt, dass ich sterben werde, aber dann nach 3 Tagen wieder auferstehen werde? Und als es eingetroffen ist, habt ihr es nicht ernst genommen. Ihr habt das nicht geglaubt. Ihr habt mir nicht vertraut. Der eine ging fischen, die anderen 2 Jünger nach Emmaus zurück in ihre Heimat. Ja, Moment mal, habe ich nicht die Wahrheit gesagt, auf die ihr euch verlassen könnt, nach der ihr euer Leben ausrichten könnt? Nehmt doch meine Worte ernst. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der große Ausspruch zu Ostern, das wir heute proklamieren, in aller Welt, die Christen. Und die Jünger hatten damals eine solche Mühe, dieses wahrhaftig zu sagen. Ja, wirklich. Aber bei Christi Himmelfahrt haben sie anscheinend überhaupt keine Mühe zu sagen, er ist wahrhaftig aufgefahren. Christus ist wahrhaftig aufgefahren. Sie haben inzwischen keine Mühe mehr, die Worte Jesu ernst zu nehmen. Denn sie haben kapiert, ja, Jesus ist jetzt von dieser Erde weg, aber er hat seinen Geist versprochen, der in uns wohnen wird, der da sein wird, auf dieser Erde mit uns, seiner Gemeinde. Und damit ist Jesus hier bei uns. Er schied zwar von ihnen, aber um im Geist immer bei ihnen zu sein. Stellt euch doch vor, auf dem Heimweg hätten wir sie getroffen, diese Jünger. Und wir hätten sie gefragt, na, wo ist denn euer Herr? Ja, der ist zum Vater zurückgegangen. So? Und ihr seid nicht traurig? Nein, wir freuen uns. Hä? Ja, weil sie verstanden haben, Jesus zwar schied von ihnen, aber sein Geist, im Geist ist er immer bei uns. Das ist eine Tatsache, die in dieser Welt wenige Leute wirklich verstehen und vor allem auch wirklich wenige Leute sich danach richten. Denn die Erfahrung, die manche machen, auch Jünger Jesu mit Jesus, ist eher die, die sie ja auch mit Jesus machten, als er auf dieser Erde noch lebte und auf dieser Erde sich bewegte. Wie oft haben sie ihn gesucht? Und er war nicht da. Er war irgendwo auf einem Berg zum Beten, hat er sich zurückgezogen von ihnen, hat er das weitergesucht, die Einsamkeit. Oder als der Vater mit seinem kranken Burschen zu den Jüngern kam und sie wollten ihn gesund machen und sie konnten ihm nicht helfen, da haben sie Jesus gebraucht und er war nicht da. Das war nun vorbei. Mit der Himmelfahrt ist diese Tatsache vorbei, dass Jesus nicht da ist, dass er sich zurückgezogen hat, dass er nicht verfügbar ist. Seit der Himmelfahrt, nämlich ist es eine Tatsache, dass Jesus überall da ist bei den Seinen, dass sein Geist in uns lebt und dass er immer verfügbar ist für uns. Es heißt in dem bekannten Lied von Gerhard Hersteegen, Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Und am Ende von seinem Lied hat er gedichtet, wo ich gehe, sitz und steh, lass mich dich erblicken. Wo ich gehe, sitz und steh, lass mich dich erblicken. Das ist Christi Himmelfahrt. Er schied von ihnen, aber um im Geiste immer bei ihnen zu sein. Jesus ist auch weiterhin da, und zwar überall, bei jedem, der sein Nachfolger ist, der sein Kind ist. Und deshalb kann jeder Christ mit einer riesigen Freude, genauso wie damals die Jünger, von Christi Himmelfahrt aus seine Straße weiter wandern. Denn Jesus ist wahrhaftig in den Himmel aufgefahren, um im Geist immer bei uns zu sein. Das ist Himmelfahrt. Es gilt aber auch der zweite Satz, nämlich er schied von ihnen, um den Siegesthron zu besteigen. Die Jünger, sie hatten diese Tatsache verstanden. Sie haben begriffen, was mit Jesus auf dieser Erde geschehen war, weshalb er überhaupt hier auf dieser Erde war, weshalb er gestorben ist und weshalb er dann auch auferstanden ist und auch gen Himmel gefahren ist. Sie haben diese Lektion so gut gelernt, dass zum Beispiel der Jünger Johannes, der Apostel Johannes, dieses Evangelium, diese Tatsache in einem ganz komprimierten Satz sagen konnte. Und diesen Satz kennen wir alle. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist Christi Himmelfahrt. Was für eine unendliche Liebe hat dieser gute Hirte uns entgegengebracht und tut es auch immer noch, auch heute, auch jetzt, auch an diesem Sonntag nach Christi Himmelfahrt. Und natürlich auch am Montag, wenn ich mich auf meinen Urlaub freue und ihr auf eure Arbeit, Schule, was auch immer. Was für eine Freude. Und die Jünger haben das kapiert, dass Jesus einen Triumphzug angetreten hat. Ich weiß nicht, wer von euch die Krönungszeremonie mitbekommen hat, wie das bei der Queen damals ging. Ich vermute die allermeisten nicht, ich auch nicht, denn die ist ja schon so lange Königin in England, das kann ja kein Mensch sich mehr ausdenken. Aber vielleicht die älteren Geschwister unter uns erinnern sich, was das für ein Brimborium war. Für ein Geld und für einen Prunk und für eine Amtshandlung, die da vonstatten ging. Und ich denke, dass die Jünger an Psalm 47, Vers 6 gedacht haben, Gott fährt auf mit Jauchzen und der Herr mit heller Posaune. Himmelfahrt ist nämlich die Thronbesteigung von Jesus. Da sagte sein Vater zu ihm, setz dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Psalm 110, Vers 1. Krönungszeremonie. Einsetzung in Amt und Würden, Festbankett im Himmel, da wird der rote Teppich ausgerollt, da werden die Throne zurechtgerückt, da wird abgestaubt, da wird aufgefahren, da ist die Riesenkapelle da. Was für ein Jubeltag muss das gewesen sein für Jesus, von seinem eigenen Vater erhöht zu werden. Ja, Jesus hatte sich selber erniedrigt, selber sein Leben aus der Hand gegeben, er starb für dich und für mich. Das hat Jesus selber getan. Aber diese Erhöhung, die hat sein Vater bewirkt. So lesen wir das in Philipper 2. Das sind meine Lieblingsverse. Gott hat ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Was für eine Herrlichkeit. Und bis heute gehen die Jünger und die Jesus-Nachfolger mit dieser riesigen Freude vom Berg der Himmelfahrt aus in ihren Alltag, in ihr Leben und sind bereit, nicht nur einfach Jünger zu sein, die Jesus nachfolgen, das war der erste Punkt, sondern sie gehen inzwischen auch als Apostel, als Gesandte, als Boten, als Missionare in diese Welt. Deshalb auch der dritte Satz, Jesus erschied von ihnen, aber weshalb schied er von ihnen? Um ihnen eine Stätte zu bereiten. Die Jünger, sie wussten, dass Jesus der Sieger ist und dass er gesagt hatte. Jetzt wussten sie das. Jetzt erinnerten sie sich an diese Worte. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Johannes 14, Vers 2. Ich gehe hin, um euch eine wunderschöne Wohnung zu bereiten. Ja, Jesus rollt die Baupläne aus, nimmt den Zirkel und macht sich ans Werk. Er ist Bauherr. Wisst ihr, dass Jesus derzeit Bauherr ist? Und was für eine Baustelle? Und die Baustellen, die wir bei uns so kennen, selbst die wunderbar guten Baustellen, nein, ich meine damit nicht den Flughafen in der Hauptstadt, sondern die, die richtig gut geschmiert laufen wurden. Wow, nach kurzer Zeit, was Herrliches dasteht. Das ist ja noch gar nichts im Vergleich zu der Art und Weise, wie Jesus im Himmel baut. Was für eine Freude. Es sind drei Sätze, die in der Begebenheit der Himmelfahrt in der Bibel so nicht auftauchen, aber die wir in der Bibel finden, die im Zusammenhang mit Himmelfahrt stehen. Und wenn wir diese verlorenen Sätze, oder wie soll ich sie nennen, wenn wir diese Sätze mit hineinnehmen in dieses Geschehen, diese fehlenden Sätze der Himmelfahrtsgeschichte, wie Wilhelm Busch sie nannte, dann werden wir erstmal staunen über diesen Feiertag, den wir als Christen auch als einen wunderbaren Feiertag begehen dürfen. Und was dieser Feiertag eigentlich ganz praktisch für unser Leben ausmacht. Wilhelm Busch hatte als Schuljunge ein Gedicht auswendig lernen müssen, einen kurzen Vers. Und er sagt, dass er als Kind diesen Vers nicht verstanden hat. Das war ihm zu hoch. Genauso wie uns manchmal die Baupläne Gottes zu hoch sind. Das ist uns zu, wir können es nicht fassen, wir können es nicht sehen. Aber 1944, als er diese Predigt hielt über diese drei Sätze, mitten im Krieg, als in Deutschland alles da niederlag, vieles zerbombt war, ein furchtbares Leid und Elend, als auch ihm persönlich schon viel Übles geschehen war, nämlich sein Haus war abgebrannt, sein Sohn war im Kampf gefallen und seine Kirche war zerschlagen worden, da wurde ihm dieser Vers, den er als Kind gelernt hatte, umso wichtiger. Und dieser Vers geht so: Auf Christi Himmelfahrt allein ich meine Nachfahrt gründe und allen Zweifel, Angst und Pein hiermit stets überwinde. Ich lese das nochmal. Auf Christi Himmelfahrt allein ich meine Nachfahrt gründe und allen Zweifel, Angst und Pein hiermit stets überwinde. Und Wilhelm Busch sagte dann zum Schluss: Oh, dass doch die vielen, die abgebrannten und ausgebombten und heimatlos geworden sind, sich so richtig zu diesem himmlischen Quartiermacher halten wollen, zu diesem Bauherrn, der uns in den Himmel vorangegangen ist. Nun ziehen wir als Erlöste dem Himmel entgegen. Wir wollen uns nicht aufhalten lassen. Ziehst du als Erlöster dem Himmel entgegen und lässt dich nicht aufhalten, auch nicht von Corona? Ja, das wünsche ich uns. Das wünsche ich auch mir persönlich immer wieder. Und ich merke, dass ich manchmal ein überquellendes Herz habe und dass es in meine Hände rutscht und in meine Gedanken, in meine Reden, in mein Tun. Und manchmal ist mir dieser Gedanke doch sehr nebulös und sehr fern, von einer Wolke verhüllt. Mein Einstiegsgedanke, diesen wunderbar herrlichen Plan, den Gott hat und der auch zu Christi Himmelfahrt so richtig zur Geltung kommt und der für dich und mich ganz persönlich gilt. Das ist Christi Himmelfahrt. Christus ist wahrhaftig aufgefahren. Ja, er ist wirklich aufgefahren. Was für eine Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Amen.